Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 6. Juni. Wir zeichnen wieder an einem Freitagvormittag auf und bei mir sind Michaela Tix. Hallo Michaela.
Ja, guten Morgen zusammen.
Und Carsten Kloth aus unserem Berliner Büro. Hallo Carsten.
Hallo Christian.
Ja, mein Name ist wie immer Christian Silos und Carsten, lass uns einsteigen. Wir waren diese Woche unterwegs, zwar nicht außerhalb von Berlin, aber in Berlin. Hier hat der BDW-Kongress stattgefunden. Das ist das große Jahrestreffen des Energieverbandes. Klassentreffen wird häufig gesagt. Das war richtig, richtig viel los. Und wir haben ja im Prinzip gefühlt die ganze Energiewirtschaft in 3 Tagen getroffen, viele Gespräche geführt. Wie hat es dir gefallen?
Mir hat es gut gefallen, also wie immer in der Station Berlin, mit einem gewissen Industriecharme, aber auch ausreichend Platz. Die ganze Energiewirtschaft auf einen Fleck zu haben, das ist schon spannend. Es ist sehr hochkarätig besetzt, es sind viele interessante Vorträge. Neue Ministerinnen und Minister auf dem Podium, wir gehen gleich ins Detail. Doch, war spannend.
Ja, da bist du, glaube ich, auch schon direkt bei dem Highlight, auf das natürlich viele auch gewartet haben. Die neue Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, sie kommt ja aus der Energiebranche. Sie war früher in der Politik, sie war schon mal Umweltstaatssekretärin, dann war sie aber lange beim Schwesterverband, kann man ja eigentlich sagen, beim Stadtwerkeverband VKU war sie Hauptgeschäftsführerin, dann jetzt die letzten Jahre im E.ON-Konzern tätig. Jetzt ist sie Ministerin, hatte im Prinzip ein Heimspiel, weil sie kannte, glaube ich, in den Hallen dort genauso viele Leute wie wir. Ich finde, eine gewisse Grundnervosität war ihr, glaube ich, trotzdem anzumerken. Ich glaube, gerade der Auftritt vor den ganzen Menschen, die sie so gut kennt, da wollte sie gut performen. Aber sie hat auch 1-2 News mitgebracht, ist ja momentan noch schwer in der aktuellen Phase, weil ja noch gar nicht so viele politische Sachen jetzt wirklich anlaufen, gerade im Energiebereich. Aber sie hat sich immerhin eine Sache ausgedacht oder mitgebracht für das Publikum beim Thema Kraftwerksstrategie. Da hatte sie News dabei. Was hat sie da berichtet?
Genau, beim Thema Kraftwerksstrategie, da hat sie berichtet, dass sie starten will mit einem Schnellboot von 5 bis 10 Gigawatt bei den Kraftwerksausschreibungen. Also wir gehen mit einem Schnellboot ins Rennen. Der Kapazitätsmarkt folgt danach und das ist im Prinzip das, was die Branche fordert und auch so ein bisschen das, was ursprünglich angedacht war. Mit kleinen, feinen Unterschieden gehen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen ins Detail. Aber generell war mein Eindruck, Katharina Reiche versucht an der Stelle zweigleisig zu fahren. Einerseits will sie sich von der Energiepolitik ihres Amtsvorgängers Habeck absetzen. Andererseits muss sie jetzt dann aber doch auf viele Vorarbeiten zurückgreifen, was die Kraftwerksstrategie angeht. Und nun also dieses Schnellboot mit 5 bis 10 Gigawatt. Wenn wir zurückschauen auf die alte Kraftwerksstrategie, da waren dann die Ausschreibungen von 2 Säulen geplant mit jeweils 5 Gigawatt. Und ein bisschen Modernisierung noch drauf und eben dann auch der Kapazitätsmarkt. Das war der Plan, der auch mit der EU-Kommission beihilferechtlich genehmigt ist und auf den die Branche eben aus Zeitgründen auch drängt. Also von der Kapazität her kein großer Unterschied. Ein kleiner Unterschied vielleicht dann eben beim Thema Gas. Also es sollen Gaskraftwerke sein. Erst einmal, Habeck wollte ja schon mit wasserstofffähigen Kraftwerken starten.
Ja, interessanterweise war es genau die Rede von Robert Habeck letztes Jahr beim BDW-Kongress, die da gewisse Fragezeichen ausgelöst hatte, weil ursprünglich war sein Plan, das ganze Instrument als Klimainstrument auf den Weg zu bringen und eben auf jeden Fall in den nächsten Jahren umgestellte Wasserkraftwerke zu setzen, mit denen zu starten, ins Rennen zu gehen. Und beim BDW-Kongress war für die Öffentlichkeit erstmals zu hören und klang durch, dass es auch um reine Gaskraftwerke gehen könnte. So ganz war das jetzt bei Frau Reiche auch nicht klar, welche Technologie wird es jetzt, wenn man aber natürlich in den Koalitionsvertrag guckt und auf ihre bisherigen Äußerungen eingeht, dann zeichnet sich doch schon sehr klar ab, dass es erstmal reine Gaskraftwerke sein sollen, dass die neue Bundesregierung letztendlich bei der Umstellung auf Wasserkraft auf den Markt setzt. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, da haben wir dann über so komplizierte Sachen wie Kübel, das sind die europäischen Beihilfeleitlinien im Umwelt- und Klimabereich, gesprochen. Brüssel redet da ganz zentral mit, auch jetzt noch. Katharina Reiche hat ja gesagt, das ist weiterhin ein dickes Brett, das mit der EU-Kommission noch verhandelt werden muss. Nicht nur das, sondern auch die Strompreisentlastungen hat sie da auch in einem Zuge genannt, die geplant sind. Aber das wird keine einfache Sache. Sie hat gleichzeitig aber ja auch den Zeitdruck, den sich Robert Habeck immer wieder gesetzt hat, den hat sie auch mitgenommen. Der ist natürlich auch da, weil die Branche ja darauf drängt, dass diese Anlagen jetzt möglichst schnell, dass zumindest jetzt möglichst schnell die Ausschreibungen kommen müssen, damit die Anlagen dann möglichst schnell gebaut werden können. Denn wir haben ja im Hintergrund, Nordrhein-Westfalen will 2030 aus der Kohleverstromung, aus der Braunkohleverstromung aussteigen. Das heißt, die Anlagen müssen jetzt tatsächlich sehr, sehr schnell gebaut werden. Aber das wird alles sehr, sehr knapp. Katharina Reiche hatte jetzt nochmal angedeutet, oder so heißt es zumindest aus dem Ministerium, dass bis Ende des Jahres die Ausschreibungen erfolgen sollen. Aber das wird ganz schön knapp. Die Bundesnetzagentur hat stets gesagt, wir brauchen 7 Monate Vorbereitung. Und es ist sicherlich auch noch darüber zu diskutieren, welcher Technologiepfad jetzt gewählt werden soll, weil einerseits die SPD drängt schon auch darauf, dass es wasserstofffähige Kraftwerke sein sollen und eben die Gespräche mit der EU-Kommission laufen. Die werden nicht einfach. Es gibt 2 unterschiedliche Pfade. Es gibt in diesen Beihilfeleitlinien 2 Genehmigungstatbestände für solche massiven staatlichen Förderungen. Das ist einmal, wenn man sagt, wir reduzieren den CO2-Ausstoß, tragen zur Treibhausgasemissionsminderung mit dieser Maßnahme bei oder eben Versorgungssicherheit. Und die neue Bundesregierung wird aller Voraussicht nach diesem Versorgungssicherheitspfad gehen. Der muss ausverhandelt werden. Robert Habeck hat immer gesagt, wir haben Not und Schwierigkeit, einen wirklichen Versorgungsengpass vor dem Kohleausstieg in Deutschland zu verargumentieren. Und ja, da werden sich jetzt in den nächsten Wochen die Gespräche drum drehen.
Genau. Also das ist im Prinzip auch das, was der BDEW, der Energieverband, fordert, dass diese ursprünglich die 2. Säule zur Versorgungssicherheit und die Ausschreibung der Gaskraftwerke vorgezogen wird. Argumentieren muss man das natürlich. Reichert darauf hingewiesen. Es gibt da diesen Bedarf und der wird auch aus der Branche kommuniziert. Das ist ganz klar. Vielleicht einen kleinen Schlenker dann doch nach Bayern noch, wo Reiche dann diese Woche auch war und Markus Söder versprochen hat, dass der Großteil der Kraftwerke im Süden landen wird. Und Söder dann auch nochmal betont hat, dass er unbedingt die Kapazitäten braucht für Rechenzentren und so weiter. Also es muss schnell gehen, wie du gesagt hast, Kraftwerksausschreibung bis Jahresende. Das ist das Ziel.
Aber das wird auf jeden Fall spannend. Ich persönlich halte das Ziel Jahresende nicht für möglich. Allein schon, wenn die Bundesnetzagentur tatsächlich eben diese 7 Monate braucht und eben noch Gespräche da sind. Und genau das Thema Südbonus war auch beim BDEW-Kongress natürlich ein Thema. Ich habe unter anderem mit dem ostdeutschen Kraftwerksbetreiber LEAG gesprochen, die gesagt haben, naja, es kann jetzt nicht sein, dass quasi die ganzen Kraftwerksmengen in den Süden oder vielleicht in diesen sogenannten netztechnischen Süden. Das war ja so eine ganz besondere Definition, wo der Süden dann plötzlich bis an den Stadtrand von Osnabrück reicht. Für mich als Pfälzer ist Osnabrück schon ziemlich weit im Norden. Also da wurde sprachlich ganz schön getrickst, um das irgendwie so hinzukriegen. Und ich habe es ja gerade angesprochen, Braunkohleausstieg 2030 in Nordrhein-Westfalen ist das Ziel. Das heißt also, ein großer Teil dieser Anlagen müsste auch nach Nordrhein-Westfalen. Aber wir haben auch in letzter Zeit häufig mit verschiedenen Akteuren aus der Energiebranche gesprochen. Ein Thema, der gerade in und um Berlin und eigentlich sich mittlerweile fast über die gesamten 5 ostdeutschen Bundesländer ausbreitet, ist dieser wahnsinnige Boom auch an Rechenzentren, die auch eine neue Stromnachfrage generieren. Und da sagen die ostdeutschen Unternehmen und eben halt vor allem der ostdeutsche Kraftwerksbetreiber LEAG, auch wir müssen neue Kraftwerke errichten und auch wir wollen unseren Anteil an dieser neuen Kraftwerksstrategie haben.
Genau, das hört man gerade aus wirklich aus allen Richtungen, dass es diesen Bedarf an den Rechenzentren gibt, dass sie teilweise einen Strombedarf haben wie Kleinstädte. Deswegen, da sind wir dann beim nächsten Thema, ist tatsächlich die Frage, inwieweit das dann jetzt beim sogenannten Monitoring der Energiewende eine Rolle spielt. Wir erinnern uns die Diskussion aus dem Wahlkampf um den Neustart der Energiewende. Es gab Studien, die errechnet haben, dass der Strombedarf eigentlich dann doch nicht so groß ist wie gedacht und diese nach unten korrigiert haben. Deswegen gab es dann auch direkt Stimmen, die das Tempo beim Netzausbau und beim erneuerbaren Ausbau ein Stück weit in Frage gestellt haben. Und Katharina Reich hat ja dieses Monitoring angekündigt, beziehungsweise steht auch im Koalitionsvertrag. Realitätscheck nennt sie das. Und da hat sie dann auch eine kleine News mitgebracht. Das soll ebenfalls schnell gehen mit dem Energiewende-Monitoring. Und sie wolle keine große Kommission dafür einsetzen. Da hat sie offenbar schlechte Erfahrungen gemacht. Sondern es gibt eine Ausschreibung für Analyseinstitute und einen sogenannten Quick-Check. Und dann gibt es natürlich auch noch den Versorgungssicherheitsbericht der Bundesnetzagentur, der demnächst kommen sollte. Und aus diesen beiden Informationen zusammen wird man dann schauen, wie der Strombedarf, wie die Strombedarfsprognose ist und ob man wirklich langsamer machen kann. Das ist eben die Frage angesichts auch dieses neuen Bedarfs mit Rechenzentren.
Aber mit Ihren Aussagen zu dem Monitoring-Prozess, das war ja auch so eine saure Kirsche für die Energiebranche, weil BDW-Präsident Dohler hat vorher noch ausdrücklich gefordert, dass die Energiewirtschaft doch da gerne mitsprechen möchte bei dem Prozess. Und dem hat Katharina Reich eine klare Absage eigentlich erteilt. Und wenn man sich den Zeitrahmen anguckt, bis Ende August soll das Monitoring-Papier dann vorliegen. Da ist tatsächlich nicht viel Zeit. Sie hat beim BDW-Kongress gesagt, wir gehen jetzt in die Ausschreibung, dann weiß man eigentlich, dass es auch gar kein großer Auftrag werden kann, weil wenn das wirklich eine große Studie, große Analyse mit großem Auftragsvolumen wäre, dann wäre eine EU-weite Ausschreibung erforderlich. Da gibt es einen gesteckten Zeitrahmen von 3 Monaten. Da wären wir schon über Ende August hinaus. Das wird es also nicht sein. Ich habe mir selbst mal kurz die Leitlinien angeguckt. Also 143.000 Euro ist das Maximum an Auftragsvergabe, was man schaffen kann ohne EU-weite Ausschreibung, wenn man eine Bundesbehörde ist. Und das heißt, das wird sicherlich kein Riesenauftrag. Das wird eine Metastudie, die ja vor allem auch vorhandene Erkenntnisse nochmal zusammenträgt. Also ich glaube gar nicht so viel, dass da gerade so viele neue Erkenntnisse kommen können, weil dass die Stromkosten hoch sind, das wissen wir, dass die Netze dem erneuerbaren Ausbau nicht folgen. Das ist auch bekannt, dass weniger Offshore-Wind durchaus sinnvoll sein kann, ohne dass wir tatsächlich an große Mengen an Stromproduktion verlieren. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch ein gewisser Konsens. Also viele Themen liegen eigentlich auf dem Tisch. Ich weiß nicht, welche neuen Erkenntnisse der Monitoring-Prozess bringen soll, aber die Bundesregierung hat das so in den Koalitionsvertrag geschrieben. Man will quasi einmal einen Kassensturz machen, auch beim Thema Energiewende, und daraus dann künftige Maßnahmen ableiten.
Ich denke, es ist einfach wichtig, ein Papier in der Hand zu halten, um dann auch sich darauf berufen zu können bei allen weiteren politischen Entscheidungen. Das ist sicherlich auch ein bisschen der Hintergrund. Aber ja, aus der SPD kann man erkennen, dass dieses Argument, wir brauchen eine Synchronisierung von Erneuerbaren und Netzausbau, damit in einer gewissen Vorsicht betrachtet wird.
Das kann man definitiv sagen. Es war erstmal interessant beim Kongress, unmittelbar im Anschluss an Katharina Reiche kam dann der neue Umwelt- und Klimaminister Carsten Schneider, hat einen Vortrag gehalten und ist in eine Diskussion gegangen. Die Presse hat das gar nicht mehr mitgekriegt, weil Katharina Reiche dann nach ihrer Rede vor der Halle in Berlin nochmal ein größeres Pressestatement abgegeben hat, und wir waren ja zum Glück zu zweit dort, wir haben uns aufgeteilt, du hast Katharina Reiche zugehört, ich bin drin geblieben und habe Carsten Schneider gehört, und der hat erst versucht, Einigkeit zu symbolisieren und hat gesagt, ja, das kann er eigentlich alles unterschreiben, um dann zu sagen, dass er doch nicht alles unterschreiben kann. Und das hat dann später auch der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Matthias Mirsch, nochmal bekräftigt, dass gerade bei dem Thema Synchronisierung von erneuerbaren Ausbau, Netzausbau, also wenn jetzt der Netzausbau als das langsamste Pferd im Stall das Tempo für alles vorgeben würde, das will die SPD nicht mitgehen. Auch beim Thema Kraftwerke und der Wasserstofffähigkeit, da hat die SPD eben auch Diskussionsbedarf. Also ganz so einfach wird das nicht. Katharina Reicher hatte übrigens ja noch eine weitere News mitgebracht. Sie hat eine Resilienzstrategie angesprochen und damit auch ein Thema adressiert, das beim BDW-Kongress auch groß war und wichtig war, nämlich das Thema Energiesicherheit. Sie hat es unter anderem damit begründet, dass man sich von der einen Abhängigkeit beim Thema Erdgas, wo wir sehr, sehr abhängig waren von Russland, nicht in eine neue Abhängigkeit begeben wollen. Sie hat aber gleichzeitig angesprochen, dass wir in anderen Bereichen da ja auch schon längst sind. Sie hat das Thema PV genannt, inklusive Wechselrichter, auch eine wachsende Abhängigkeit bei Wind und bei vielen anderen Technologien. Sie hat ja gesagt, diese Resilienzstrategie, die soll sich vor allem auf flüssige, feste und gasförmige Brennstoffe beziehen, aber die wird wahrscheinlich weiter gedacht werden müssen, weil Energiesicherheit ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema.
Ja, da ist ja einiges auch hängen geblieben sozusagen bei dem Thema, also Stichwort Kritisdachgesetz, was die Ampelkoalition nicht mehr über die Ziellinie gebracht hatte. Das muss natürlich auch schnell kommen. Das ist jetzt dann nicht Thema von Katharina Reiche, sondern Bundesinnenministerium. Dann haben wir die EU-Richtlinie NIS2. Da geht es um IT-Sicherheit in kritischen Bereichen. Da ist Deutschland auch im Verzug. Da soll jetzt was kommen, ist zu lesen, zu hören. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Anwesend war unter anderem ein Bundeswehr-Generalleutnant, der Deutschland zwar nicht im Krieg sieht, aber auch nicht im Krieg, angesichts von Desinformation, Fake News, Cyberattacken, Spionage und so weiter. Juristisch herrscht aber Frieden und aus seiner Sicht ist das quasi ein Problem, auch organisatorischer Art. Und klar ist wohl auch, dass sich äußere und innere Sicherheit so in dieser Form nicht mehr trennen lassen. Also daraus ergeben sich aus der Sicht dieses Bundeswehrgenerals Schwierigkeiten bei Zuständigkeitsfragen. Das haben dann auch andere vor Ort bestätigt, Netzbetreiber oder Vertreter von Stadtwerke. Die wollen klare Ansprechpartner und mehr Informationen. Was sollen sie machen, wenn dann mal so eine Drohne über ihren Anlagen schwebt? Wen sollen sie anrufen? Und kann die Bundeswehr schnell genug vor Ort sein und überhaupt irgendwas tun? Spannendes Thema,
ja. Ja, der General hatte ja, glaube ich, auch gesagt, dass es vielleicht, ne, dass er dann wahrscheinlich zu spät da ist, wenn der Anruf kommt, da schwebt eine Drohne. Andererseits kann sich der Netzbetreiber auch nicht vorstellen, dann selber in die Abschussbereitschaft zu gehen. Also ein sehr buntes Thema.
Definitiv, das hat unsere Kollegin Kirsten Jöhlinger gecovert, das Thema Energiesicherheit beim BDW-Kongress. Es gab natürlich noch viele weitere Themen. Es wurde natürlich auch über den schleppenden Wasserstoffhochlauf diskutiert, über die Rolle von CCS, über Energiespeicher, über die Bedeutung neuer Flexibilitäten, also 3 Tage volles Programm. Aber die Energiewelt hat sich in diesen Tagen eben nicht nur in Berlin und um Berlin gedreht. Michaela, du warst auch unterwegs. Und bevor du uns erzählst, wo du warst und was du erlebt hast, gehen wir kurz ab für eine Marktinformation.
Energate Deep Dive. Kommt mit neuer Regierung die Energiekostenwende? In unserem neuen Deep Dive durchleuchten wir mit unserem Partner BET Consulting die Preisentwicklung der wichtigen Energieträger für die Industrie. Von Erdgas über Strom bis hin zu Wasserstoff und Biomethan. Welche Faktoren treiben aktuell die Preise? Welche Rolle spielen politische Entscheidungen und globale Märkte? Das diskutieren wir am 17. Juni 2025. Kostenfrei und digital. Jetzt anmelden unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, und dann sind wir wieder zurück. Michaela, du warst in Frankfurt und du hast auch einem besonderen Termin, einer besonderen Veranstaltung beigewohnt, nämlich im Industriepark Höchst in Frankfurt ist Europas größte bisherige E-Fuel-Anlage. Nicht in Betrieb genommen worden, aber der Startschuss dafür ist gefallen. Erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über diese Anlage. Worum handelt es sich genau? Wer sind dort die Akteure? Das ist ja immer noch eine relativ neue Technologie. Da ist man schnell die größte Anlage Europas. Berichte uns doch mal ein bisschen, was du erlebt hast.
Genau. Also erstmal war das größte Erlebnis überhaupt, in den Industriepark reinzukommen. Da gibt es wirklich einen krassen Sicherheitscheck. Man muss sich ein Bild, ein Filmchen anschauen, Sicherheitsfragen beantworten und dann ist es erlaubt, Presse als Pressevertreter auch da reinzudringen ins Gelände. Ja, Funk und Fernsehen waren vor Ort. Es war ein großer Termin. Du hast es gerade angesprochen. Man ist schnell die größte Europas größte Anlage. Das ist richtig. Wir sind bei 7 MW. Das kann man sich vorstellen in so 3 Containern, also 2 Container, die 1 MW haben und einen großen, der 5 MW haben. Das ist ein Demonstrator. Also kurz, um die Technik mal ein bisschen zu erläutern, da geht es um die Fischer-Tropsch-Synthese. Das ist eigentlich ein ganz altes Verfahren, schon über 100 Jahre. Kann man aus Kohle auch flüssige Kraftstoffe irgendwie erzeugen. Heutzutage geht es natürlich darum, das Erdöl vor allem zu verdrängen in Bereichen, die schwer dekarbonisierbar sind. Da denken wir an die Luftschifffahrt, an die Schifffahrt selber, aber auch an den E-Diesel, den man daraus erzeugen kann. Ja, die Anlage trägt den Namen Era One. Es ist wirklich ein Pilotprojekt. Es geht um Spin-off der Karlsruher Instituts für Technologie. Das Start-up ist auch noch gar nicht so alt, 2016 gegründet. Kopf der ganzen Aktion ist ein promovierter Chemieingenieur, Tim Böltgen, der natürlich auch vor Ort war und durch die Anlage mitgeführt hat. Aber auch viele andere Kollegen, die da wirklich mit ganzem Engagement dabei sind. Ja, es ist erstmal ein Pilot tatsächlich. Es ist ja auch kein leichtes Feld. Der Wettbewerbsdruck ist groß. Es gibt auch biogene Kraftstoffe, die aus Speisefetten oder Altölen irgendwie hergestellt werden. Aber halt mit dem Bereich dieser Anlage, mit der Fischer-Tropsch-Synthese, geht es darum, dass man 2 Zutaten hat. Einmal den Wasserstoff und einmal das CO2. Und da war halt Frankfurt ein guter Standort für das Spin-off. In Neratec heißt das. Weil die zwei Zutaten sind da wirklich ausreichend vorhanden, weil auf dem Industriepark selbst findet eine Chlorproduktion statt und da fällt halt Wasserstoff als Abfallprodukt sozusagen an. Die können das also nutzen und mit Zertifikaten grün stellen. Auf der anderen Seite gibt es da eine große Biomasseanlage, wird betrieben von dem Frankfurter, erstmal vom Industrieparkbetreiber Infraserv, aber auch von dem Meinhofer. Das ist ein Joint Venture, das heißt, die geben ihren CO2 ab. Das heißt, beides ist vorhanden. Jetzt einmal um ein bisschen Vorstellung zu bekommen, um welche Mengen es da geht tatsächlich. Also für so 1 MW braucht man 20 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde und pro Jahr ausgerechnet sind 8000 Tonnen CO2. Und das ist auch so ein bisschen das begrenzende Element. Wir haben auch gefragt natürlich die Pressevertreter, wird es denn der jetzt nochmal eine Hausnummer größer? Weil die 7 MW reichen natürlich nicht, um große Mengen E-Kerosin herzustellen. Aber da ist halt die Grenze tatsächlich, dass das Biomasse, die CO2-Menge dann nicht ausreichen würde. Man müsste das CO2 also nochmal von außen herantransportieren und dann lohnt sich dann schon eher ein anderer Standort.
Okay, das heißt also jetzt an dem Standort Frankfurt bleibt es jetzt tatsächlich erstmal bei dieser Pilotanlage, mit der man erstmal die technische Machbarkeit nachweist und dann wahrscheinlich auch auf der Suche ist nach ersten Abnehmern. Gibt es die schon?
Ja, die gibt es schon. Das sind natürlich, wir wissen den Preis natürlich nicht, haben wir natürlich gefragt, war natürlich keine Antwort. Es kostet natürlich immer noch ein Vielfaches von E-Kerosin oder E-Diesel. So ungefähr das 5- bis 8-fache. Es ist immer so eine Frage, wie günstig der Wasserstoff zur Verfügung steht. Also einer der ersten Abnehmer sind die freien Tankstellen. Die sind im Bundesverband Unity vertreten. Da ist natürlich der Anreiz, es gibt eine THG-Quote und auch einfach ein Commitment, dass man beim Transport ein bisschen grüner werden will und nachhaltiger werden will. Da gibt es einen ersten Vertrag, aber auch von einer Petrobas-Tochter, also Mineralölkonzern, die sich da auch erstmal vorwagen. Es werden auch noch weitere Verträge folgen, hat Herr Böltgen am Termin selbst gesagt. Aber es ist natürlich auch erst ein schwieriges Feld, weil das ist kein Selbstläufer tatsächlich und man muss noch ein Vielfaches an Euro drauflegen gegenüber den fossilen Varianten.
Und ein Hebel, den du gerade angesprochen hast, das ist eben diese Treibhausgasminderungsquote, die gerade im Verkehrssektor ein Anreiz setzt, auf grüne Kraftstoffe zu setzen. Wenn man die nicht erfüllt, droht eine relativ hohe Strafzahlung, und die ist dann letztendlich der Anreiz, sodass man dann eben auch mal auf einen deutlich teureren, aber eben grünen Kraftstoff setzen kann. Zumindest in kleinen Mengen wird er dann eingespeist und vermischt, sodass man dann tatsächlich einen kleinen Teil dieser Quote grün erfüllen kann.
Genau, es gibt mehrere Zielgruppen tatsächlich. Die Luftfahrt habe ich eben schon genannt. Da wird 2030 eine Quote kommen tatsächlich. Beim Schiffverkehr ist auch wohl vielleicht was in Sicht war zu hören, dass im Laufe des Jahres das nochmal Regeln geben wird. Aber es gibt halt auch, das war auch ein Argument, dass nicht nur alles auf eine Quote setzt, sondern dass auch viele Unternehmen einfach freiwillig vorausgehen und dann grüne Produkte oder grüne Transport einfach für sich beschlossen haben. Bei den Kosten nochmal ganz kurz, um ein Preisschild an die ganze Sache zu hängen. Wir sind bei 40 Millionen Euro, die diese Anlage bisher gekostet hat. Es ist, wie gesagt, made in Germany, Technologiearbeit. Es ist ja vor allem eine Chemieanlage. Man braucht wirklich Leute. Man kann die Anlage auch nicht fernsteuern. Es ist einfach eine Chemie, so ein kleiner Chemiereaktor kann man das vielleicht auch nennen, also in sehr kompakter Form. Das heißt, es müssen auch Leute durchgehen, vor Ort Kontrollgänge machen. Das lässt sich nicht fernsteuern. Aber es soll halt ein Exportschlager werden, vor allem für Standorte, wo Wasserstoff und auch CO2 zu guten Preisen anfallen. Und das war auch eine Botschaft des Tages. Da wird wohl Deutschland nicht in der ersten Reihe stehen, weil einfach bei uns die Wasserstoffproduktionskosten sehr hoch sind. Auch bei dem CO2 muss man natürlich gucken, woher kommt das. Langfristiger Plan wäre natürlich ganz charmant, das auch da wirklich CO2 frei zu machen, das einfach mit Air Capture zu betreiben, dass man das CO2 quasi aus der Luft fischt. Aber auch das ist noch, glaube ich, ein sehr langer Weg, weil das natürlich auch nochmal die Kosten nochmals in die Höhe treiben wird. Ja, wer hat das Geld geliefert? Ja, also nur kurz den Investoren, also sind auch ein paar namhafte Namen dabei. Also Engie war zum Beispiel ein französischer Konzern, Honda, große Investoren oder Kapitalgeber. Aber auch, es gibt auch kostenloses Geld sozusagen von der Bill Gates Plattform Breakthrough Energy Catalyst, die einfach mal 30 oder 40 Millionen, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, einfach mal reinpumpen, weil die sich angeguckt haben, wir wollen halt was für den Umweltschutz tun, wir wollen halt die Wende im Verkehr schaffen. Das heißt, wir pumpen da jetzt erstmal Geld ein. Auch die Europäische Investitionsbank wird einen größeren Beitrag leisten, finanzieller Art, sodass da jetzt auch nicht nur der Demonstrator finanziell gesichert ist, sondern dass man das auch hoffentlich dann als Exportschlager in die Welt tragen wird. Nächsten Standorte wird über Sardinien nachgedacht, über die schöne italienische Insel. Der eine oder andere wird sie kennen, wird schon mal Urlaub gemacht haben. Auch Frankreich sind Projekte in Überlegung vor Ort, zum Beispiel wo Holzvergasung auch stattfindet, dass man da einen schicken Standort irgendwie findet. Aber diese Container lassen sich halt auch über See verschiffen. Chile wurde auch genannt als ein attraktives Land. Ja, mal sehen, wie weit die Made-in-Germany-Technologie dann exportiert wird.
Okay, das ist ja nochmal ein interessanter Punkt, dass das Ganze eigentlich eine Containertechnologie ist. Das heißt, das ist keine riesige Anlage, das ist keine Fabrik, die irgendwo hingestellt wird, sondern es ist letztendlich eine Containertechnologie, die man dann halt auch tatsächlich ja in der Welt verschiffen kann.
Genau, das ist die standardisierte Technik, also die kleineren Anlagen, da brauchen wir vielleicht 2, 3, 4 LKWs dafür. Wenn es größer werden soll, in Richtung 100 W, dann würde man wirklich wieder auf eine Ingenieurslösung, ne, was Handfertiges machen, aber es lässt sich wohl hoch skalieren. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie viel Optimismus da jetzt drin ist, wie sich der Markt da irgendwie zustellt und ob das eine technische Lösung sein wird. Wie ich habe es ja auch schon mal erwähnt, also wie gesagt, Konkurrenz gibt es durch die biogenen Kraftstoffe tatsächlich. Und wir müssen halt auch schauen, wie es mit den Quoten weitergeht, dass es da halt auch Druck gibt, sowas einzusetzen.
Das ist wahrscheinlich der maßgebliche Hebel, um tatsächlich dann eben eine Marktentwicklung hinzukriegen. Wenn Quoten entstehen, dann entsteht ein Sog. Also grüne Leitmärkte werden eben nicht nur für den Wasserstoff benötigt, sondern eben auch für andere grüne, flüssige, gasförmige Brennstoffe.
Ja, ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht aus der Essener Redaktion. Ich sitze hier am Standort Essen. Mein Kollege, der Ron David Hein, der hat sich 2 Tage lang einen Workshop der Bundesnetzagentur zu Gemüte geführt. Und da musste man wirklich, also das wurde diskutiert von morgens bis abends tatsächlich, das sehr komplizierte und aber auch wirklich wichtige Thema jetzt für unsere ganze Branche mit dem Namen Agnes. Die Bundesnetzagentur ist ja immer sehr talentiert darin, sich schöne Namen auszudenken. worum geht es tatsächlich. Unser Netzentgeltsystem ist für die Energiewende, je weiter sie fortschreitet, halt nicht mehr geeignet, weil dann sich immer mehr Leute oder Akteure tatsächlich aus dem Bezahltopf zurückziehen würden. Und jetzt geht es darum, wie kriegt man die Kosten oder die Ansprüche tatsächlich gerecht verteilt. Da ist guter Rat teuer. Da hat auch der Diskussionsprozess auch gerade erst gestartet. Bundesnetzagentur hat auch ein paar markige Sätze da auch schon fallen lassen, dass so eine Abwehrhaltung von der Branche, sie sich das nicht gefallen lassen wird. Je lauter es tönt, so der Präsident Herr Müller, desto weniger würde man dann auch zuhören. Und es geht halt darum, um vernünftige Lösungen zu finden. Das heißt, das Argument, wenn jetzt zum Beispiel Speicher oder aber auch Erzeugungsanlagen tatsächlich Entgelte bezahlen müssen, das heißt wirklich zur Kasse gebeten würden, das Argument, nee, das bringt jetzt einfach den Markthochlauf zum Stoppen, dann können wir keine Batteriespeicher im großen Stil mehr bauen, die wir dringend brauchen. Oder der Markthochlauf an sich stoppt. Das reicht der Bundesnetzagentur nicht. Da will sie wirklich detaillierte Argumente hören. Da gibt es ja noch mal eine große Diskussion um die Baukostenzuschüsse, ob das nicht eine Lösung sein kann, die auch von Branchenteilnehmern tatsächlich befürwortet wird. Und da wird man da tatsächlich sehen, wohin die Reise geht, ob ja ein Leistungspreis tatsächlich verlangt wird für Speicher, aber auch Batteriespeicher und auch Erzeugungsanlagen, auch dass die Elektrolyseure zur Kasse gebeten werden, ist ein Vorschlag oder eine Richtung, die es werden könnte. Ja, und da haben die Diskussionen stattgefunden. Mein Kollege meinte, es wäre doch durchaus eine konstruktive Atmosphäre gewesen. Das heißt, es wurde viel auch Positive diskutiert und nicht nur Abwehrhaltung irgendwie auf den Tisch gelegt. Es ist klar, es muss was passieren. Das sagt die ganze Branche. Das System passt so nicht mehr, wie es ist. Und ja, da dürfen wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch gespannt sein und auch wahrscheinlich selbst nochmal die eine oder andere Nachricht darüber schreiben.
Das wird uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigen. Der Artikel ist zu lesen auf www.energate-messenger.de, genauso wie unsere Berichterstattung zum BDW-Kongress und zu den anderen Themen dieser Woche. Der Prozess Agnes, ja, der wird uns beschäftigen. Aktuell beschäftigt uns auch noch der Bundesnetzagentur-Prozess Nest. Daraus ist vielleicht auch abzuleiten, dass die Bundesnetzagentur schon gesagt hat, also bitte nicht nur Protesthaltung, sondern wir wollen schon konstruktive Beiträge. Das leitet sie wahrscheinlich jetzt gerade auch aus den aktuellen Erfahrungen bei den Diskussionen um den Nest-Prozess ab. Der wird uns gerade in der nächsten Woche auch nochmal intensiv beschäftigen. Nächste, übernächste Woche, denn in Kürze ist mit der finalen Festlegung der Bundesnetzagentur zu rechnen. Wir haben in den nächsten Tagen erscheint bei uns dazu auch nochmal ein Interview mit NBIM-Chef Stefan Lobis, der uns hier in der Berliner Redaktion besucht hat, auch zu dem Thema. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall bei uns reinzugucken auf www.energate-messenger.de oder auch bei unseren Kollegen aus Österreich und der Schweiz oder einfach nächste Woche wieder hier reinzuschalten beim Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Carsten. Vielen Dank, Michaela. Hat Spaß gemacht diese Woche. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.